1. Chronikbuch, Kapitel 29, die Verse 10 bis 13. Es sind Worte der Anbetung von König David, nachdem das Volk Israel viel und vor allem von Herzen aus ihrem Besitz für Gottes Tempel gegeben hatten. 1. Chronik 29, Verse 10 bis 13. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich, und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Dann darf ich Frank nach vorne bitten.
Auch euch einen ganz guten Morgen an diesem kühlen, aber schönen Sonntag. Und wir wollen ja uns heute eben wieder mit einem Thema aus unserem Bekenntnis, dem zweiten Thema aus unserem Bekenntnis beschäftigen, darüber nachdenken, der wahre Gott. Wir wollen noch stille werden und mit unserem Gott und Herrn reden. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und dass dein Wort eine unerschöpfliche Quelle deiner Offenbarung, letztlich deiner Herrlichkeit ist, über die wir immer wieder staunen und über die wir dann auch in Ewigkeit nicht müde werden zu staunen. Und wir beten, dass du ja dein Wort heute auch morgen in unseren Herzen segnest, dass du das Reden und das Hören deines Wortes segnest und wir im guten Sinne in unserem Leben und Denken herausgefordert sind, wenn wir uns gerade mit diesem Thema deiner selbst beschäftigen. Wir danken dir, dass du da bist und dass du segnest. Amen. Das ist ja die zweite Einheit einer kleinen Serie oder größeren Serie, nachdem wir haben doch ein großes Bekenntnis, wo es einige Themen gibt, wo wir über das zweite Thema nachdenken wollen, der wahre Gott. Und dieses Thema ist so unerschöpflich eigentlich, dass es natürlich nicht sein kann, dass wir in einer Einheit, in einer Predigt, in einem Zuge des Nachdenkens dieses Thema erschöpfend behandeln könnten. Deshalb geht es mir heute um einfach diese Wahrheit, dass Gott ist und dass er unser Gott und Schöpfer ist. Wir haben uns ja die Frage gestellt, was glauben wir eigentlich und wie würden wir auf die Frage antworten, was glaubt ihr Christen in Heiden eigentlich? Was glaubt ihr konkret? Was ist euch wichtig? Was unterscheidet euch von anderen Glaubensgemeinschaften? Was zeichnet euren Glauben aus? Wie denkt ihr zum Beispiel über die Heilige Schrift, über Gott, über die Dreieinigkeit, über das Evangelium, über andere Themen, die man in der Schrift findet? Und seid ihr euch in diesem Bekenntnis, in dem, was ihr glaubt, einig? Und deshalb war es uns ein Anliegen, dass wir auch im Brüdertreff recht intensiv mit der Ausarbeitung eines Bekenntnisses begonnen haben, mit dem Anliegen, dass wir hier in Heiden wie eine Art gemeinsame Sprache finden in Bezug auf diese wichtigen Themen des Glaubens aus der Heiligen Schrift. Es geht darum, dass wir mehr und mehr zu einem gemeinsamen Verständnis der wichtigen Punkte unseres Glaubens gelangen. Und dass wir dann auch darum nach einer gemeinsamen Richtschnur beurteilen, vielleicht auch das, was um uns herum in der evangelikalen Welt geschieht, beurteilen können. Deshalb wollen wir heute Morgen eben vom wahren Gott hören und haben einen ersten Eindruck von diesem wahren Gott bekommen durch die Lesung aus 1. Chroniker 29 von 10 bis 13. Und mein zweiter Punkt wird sein, der erste Punkt ist recht kurz, aber der zweite Punkt wird sein, wie wirkt sich das nun in meinem täglichen Leben aus? Das haben wir beim letzten Mal, wo es um das Wort Gottes ging, ähnlich gemacht. Irgendwie kämpfe ich da mit diesem Ding. Irgendwie wird mein Kopf kleiner, glaube ich, oder irgendwas. Nein, alles okay, alles gut. Unser Bekenntnis vom wahren Gott. Einleiten nochmal einige Bibelverse. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Denn Gottes unsichtbare Wesen, Gottes unsichtbare Wirklichkeit, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Römer 1, Vers 20 davor, Psalm 90, Vers 2. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ein ewiger König. Jeremia 10, 10. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigem Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 17. Ich lese nun auch den Text unseres Bekenntnisses vor über den wahren Gott. Es gibt nur einen einzigen, lebendigen, wahren Gott. Er ist ein geistiges, geistliches und persönliches Wesen. Er ist Schöpfer, Erlöser, Erhalter und Herrscher des Universums. Gott ist unendlich in seiner Heiligkeit und in allen seiner Vollkommenheiten. Gott ist allmächtig und allwissend. Sein vollkommenes Wissen schließt alle Dinge in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein, auch die zukünftigen Entscheidungen seiner freien Kreaturen, seiner Schöpfung. Ihm sind wir unsere höchste Liebe, Verehrung und den höchsten Gehorsam schuldig. Der ewige dreieinige Gott offenbart sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist mit unterschiedlichen persönlichen Eigenschaften, aber ohne Trennung seiner Natur, seines Wesens oder Seins. Das ist unser Text über den wahren Gott. Wir können das noch etwas ausdehnen. Das ist ja immer so, wenn man ein Bekenntnis formuliert, dann wird das recht knapp gehalten. In dem Bekenntnis, das ihr dann auch erhalten werdet, sind eine ganze Reihe von Bibelstellen angegeben, die sie untermauern. Ich möchte aber noch, motiviert auch von dem Westminster-Bekenntnis oder dem Bekenntnis der Baptisten, die beide sehr ähnlich zueinander sind, etwas das umschreiben. Gott ist die Quelle von allem, was existiert. Und er braucht nichts, was existiert. Er ist unabhängig von dem. Alles, was existiert, hängt von seiner Existenz ab. Gott allein sitzt auf dem Thron des Universums und er regiert es nach seinem vollkommenen, weisen und heiligen Willen. Seine vollkommene Herrschaft hängt nicht von den Anweisungen oder Ratschlägen anderer ab. Gott tut, was ihm gefällt. Und was ihm gefällt, ist immer richtig und immer das Beste. Sein Wissen über alles ist immer genau und er muss in Ewigkeiten nie über etwas belehrt werden. Gott ist nie überrascht, nie ahnungslos, nie unvorbereitet, nie verwirrt und nie verunsichert. Gott braucht nie etwas wie neu zu entdecken und er muss nie etwas erlernen oder umlernen. Was er denkt, beabsichtigt, erklärt, tut, ist immer richtig und wahr. Seine Urteile sind niemals irrig, voreingenommen oder falsch. Und Gott ist in jeder Hinsicht heilig, in allem, was er ist und was er tut. Gott ist heilig und gerecht, gleichzeitig aber auch geduldig und sanft. Gott ist die Quelle und Definition von Güte, von Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Alle guten Gaben, körperliche und geistliche, kommen von ihm. Gott hasst die Sünde, aber er vergibt allen, die zu ihm kommen und von Herzen umkehren. Gott ist dreieinig, eine Dreieinigkeit aus drei Personen, die jedoch alle wesensmäßig gleich sind. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es handelt sich nicht um drei verschiedene Funktionen, sondern um drei verschiedene Personen. Diese Trinität oder Dreieinigkeit ist die ultimative Gemeinschaft, ist vollkommene Einheit und Liebe, ist ohne Streit, ohne Auseinandersetzung oder Uneinigkeit. Und das wird in der Schrift an vielen Stellen bezeugt. Manche haben vielleicht auch schon gemerkt, wo manche Formulierungen aus der Schrift herkommen. Das bezeugt die Schrift. Und die ersten Worte im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, könnte man so aussprechen: Im Anfang Gott. Nun, wenn es um Gott geht, ist nichts, wirklich nichts, in meinem Leben vergleichbar mit dem, wer und was er, Gott, in der Vollkommenheit und Unermesslichkeit seines Wesens und seiner Herrlichkeit ist. Und das drückt der Westminster Katechismus, beide der Kleine und der Große, in dieser ersten Frage so aus. Was ist deshalb das höchste Ziel, die höchste Bestimmung des Menschen? Und da werden alle, die bei der Freizeit dabei waren, die Antwort schon wissen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes sprechen, von was ist dann die Rede? Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes sprechen, ist das die Größe, die Schönheit und die Vollkommenheit von allem, was er ist und wie er in seinem Wort uns geoffenbart wird. Es ist diese überwältigende Tatsache, dass es im Universum einen gibt, der in jeder Hinsicht der Größte, der Schönste und der Vollkommenste ist. Er ist überwältigend groß, er ist überwältigend schön und er ist überwältigend vollkommen in jeder Hinsicht. Es gibt niemanden, der so ist wie er. Es gibt niemanden, der mit ihm in irgendeiner Art und Weise konkurrieren könnte. Es gibt keine gültigen Vergleiche, die man mit ihm anstellen könnte. Er ist in der Hinsicht unvergleichlich. Er ist der große Andere. Er ist eine Kategorie für sich, die wir nicht einschätzen und letztlich verstehen oder beschreiben können. Jeder Teil, jeder Aspekt, jeder Wesenszug ist ihm auf jede erdenkliche Weise herrlich. Er ist herrlich und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und weil Gott auf jede erdenkliche Weise herrlich ist, ist er allein in diesem riesigen Universum der Einzige, der es wert ist, dass jedes menschliche Herz ihn anbetet, sich ihm hingibt und ihn liebt. Und das führt uns zu meinem zweiten Punkt, Gott im täglichen Leben. Wovon zeugt dein und mein tägliches Leben? Nun, auch hier müsste wieder sehr viel gesagt werden. Das würde viele Morgen und Abende füllen, wenn wir darüber nachdenken, was die Existenz Gottes als unser Schöpfer und Erlöser für unser persönliches, tägliches Leben braucht. Und deshalb sind vielleicht, man kann das vielleicht wirklich mit diesen drei ersten Worten der Bibel sagen, im Anfang Gott und deshalb überall Gott. Das sind vielleicht die wichtigsten Worte in der Bibel, vielleicht die wichtigsten Worte generell, die jemals geschrieben, untersucht, studiert, ausgepackt und wie auch immer erklärt wurden. Im Anfang Gott. Und weil die Existenz Gottes so grundlegend ist, hat letztlich jeder Mensch eine Art Stellungnahme, eine Art Standpunkt dazu. Und jeder lebt letztlich so, wie er über die Existenz und das Dasein Gottes nachdenkt. mehr oder weniger, vielleicht sogar bewusst oder unbewusst. Und deshalb wirkt sich, ob du nun glaubst, ob ein Gott ist oder ob kein Gott ist, wirkt sich fundamental auf das eigene Leben aus. Ich möchte zwei oder drei Aspekte nennen. Wir können auf verschiedene Art und Weise auf Gottes Existenz reagieren. Die wenigsten Menschen, nein, das stimmt nicht. Es gibt vielleicht noch mehr als diese drei Möglichkeiten, auf die Existenz Gottes zu antworten, aber wir werden nicht die Zeit haben, möchte deshalb auf zwei, drei Sachen mich begrenzen. Erstens mal gibt es solche, die die Existenz Gottes leugnen. Und solche, die die Existenz Gottes leugnen, die wenigsten dieser Menschen haben je versucht, die Konsequenzen ihrer Gottesleugnerschaft wirklich durchzudenken. Wie denken Sie über die Entstehung der Welt? Wie denken Sie überhaupt, wie ein Mensch, der vielleicht durch Zufall und Zeit irgendwie sich hat entwickeln sollen, zur Sprache kommt, zur Erkenntnis kommt, zur, man nennt das Epistemologie, also wie kommt jemand zu begründetem Wissen? Woher weiß er, dass das, was er sieht, was ihm die Sinne übermitteln, überhaupt dem entspricht, was Realität ist? Wenn es denn keinen Gott gibt, der geschaffen hat, wie kommst du zu Moral, zu Ethik, wenn es keinen Gott gibt? Gibt es eine Hoffnung, wenn wir die Erde anschauen, die Welt anschauen, ohne Gott? Gibt es überhaupt eine Art Zukunft ohne Gott? Und deshalb stellt die Schrift im Psalm 14, Vers 1 nüchtern fest, nur der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ich habe einige Jahre versucht, im Kontrast zu meinem Bruder, der damals schon, glaube ich, war, ihm zu zeigen, dass man ohne Gott genauso gut leben kann. Die Tatsache, dass ich heute Morgen hier stehe, heißt, dass das nicht geklappt hat. Da bin ich Gott unheimlich dankbar dafür. Dann gibt es aber auch viele Menschen, die schon irgendwie an einen Gott glauben. Aber dieser Gott hat vielleicht gar kein Interesse an diesem Weltgeschehen, wenn man das ganze Universum anschaut. Oder diejenigen wollen eigentlich gar nicht viel über diesen Gott oder was sie meinen, wie sie Gott definieren, wissen. Oder sie glauben, dass das eigentlich auch gar keine große Auswirkung auf ihr Leben hat. Wieder hier, wenn man mit solchen Menschen redet, merkt man, wie wenige dort wirklich die Konsequenz eines solchen Denkens für ihr Leben überlegt haben. Was heißt das wieder angewandt auf Themen wie die Entstehung, wie ich zur Erkenntnis komme? Gibt es begründetes Wissen? Kann ich überhaupt etwas gewiss erkennen? Deshalb sind auch viele sogenannte Agnostiker, das heißt, sie sind solche, die sagen, man kann überhaupt nichts sicher wissen. Und wieder angewandt auf das tagtägliche Leben wäre das eine Katastrophe. Wenn ein Mann einer jungen Frau sagt, ich liebe dich, und die Frau sagt als Agnostikerin, das sagst du so, ich kann das nie sicher wissen, ob das nun stimmt. Du kannst so nicht leben. Und deshalb stellt die Schrift fest in Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kannten, nicht erkannten, kannten, haben sie ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank dargebracht und sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen. Das führt zu keinem Ziel. Da gibt es noch eine dritte Kategorie von Menschen, wie sie über die Existenz Gottes denken. Und da gehöre ich auch dazu. Und wahrscheinlich gehört jeder in dem Raum hier dazu. Und da stellt sich ungefähr so dar: Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Zentraleres, nichts Herzerwärmenderes, nichts Prägenderes als mein Glaube an und meine Beziehung zu meinem Erlöser und Gott und Herrn. Er ist nicht nur das Zentrum meiner Weltanschauung, meines Glaubens, er ist die Quelle all meiner Hoffnung in diesem und dem zukünftigen Leben. Und wenn du in mein Leben blicken könntest, dann würdest du hoffentlich sehen, wie mein Glaube an Gott und meine Beziehung zu ihm mich jeden Tag bewegt, motiviert, leitet und hilft. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Alles, was ich tue, ist von seiner Gegenwart geprägt. Aber nicht immer. Vieles von dem, was ich gerade zitiert habe, tönt sehr gut, ist auch richtig, ist wahrscheinlich wirklich aus unserem Herzen gesprochen, aber wir merken, es ist nicht immer so. Dieses aber nicht immer beschreibt etwas, was für jeden wahrhaft Gläubigen irgendwie und irgendwo zutrifft, solange wir noch in dieser Atmosphäre der Sünde und solange die Sünde auch in uns lebt. Und das ist eine Kategorie, was auch Paul Tripp zum Beispiel praktischen Atheismus nennt. Und was ich hier anspreche, sind Momente, in denen ich und du, wir, denken, wünschen, sprechen oder handeln, als gäbe es Gott nicht, als gäbe es diese Beziehung, die ich vorher so beschrieben habe, als gäbe es sie nicht. Vielleicht sind das Momente, wenn wir in einer Prüfung schummeln, wie ich das früher leidenschaftlich gern getan habe. Wenn wir Klatsch und Tratsch nachgeben. Vielleicht sind das Momente, wenn wir den sündhaften Begierden in unserem Leib, in unserem Fleisch nachgeben oder uns immer wieder in den Mittelpunkt stellen wollen, indem wir zu viele Lorbeeren ernten wollen. Mein Reich komme, würde Mike Leister sagen, mein Wille geschehe. Die Momente, wo wir etwas kaufen, was wir eigentlich nicht brauchen. Und weil wir es haben wollen, haben wir nicht so viel, um dem Reich Gottes zu geben. Das sind Momente, wo wir vielleicht gemein und falsch zu unserer Frau sind oder egoistisch und anspruchsvoll zu unserem Mann sind. Das sind Momente, wo wir entscheiden, dass die Akzeptanz unserer Freunde, unserer Gesellschaft wichtiger ist als der Gehorsam gegenüber Gott. Das sind Momente, wo wir wütende Ausbrüche gegen unsere Kinder zugelassen haben, die du eigentlich geduldig und treu erziehen solltest. Momente, wo wir wütend geworden sind, zum Beispiel im Straßenverkehr oder wo auch immer, oder Ärger mit den Arbeitskollegen. Momente, wo wir oft zuerst unbewusst die Gaben mehr lieben als den Geber dieser Gaben. Und vielleicht schauen deine und meine theologischen Überzeugungen über Gott soweit ganz gut aus. Aber wir sind alle sehr inkonsequent und inkonsistent in der Art und Weise, wie wir diese Überzeugung, dass Gott ist, ganz praktisch in unserem tagtäglichen Leben ausleben. Und das ist Sünde. Das lesen wir in Römer 14, Vers 23. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und deshalb müssen und dürfen wir dies jeden Tag, jeden Abend vor Gott bekennen und eingestehen und ihn um schützende, rettende und befähigende Gnade in Christus bitten, die uns hilft, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht am Ende eines Tages mit dir ganz zufrieden bist. Du denkst vielleicht, ja, heute habe ich wenig Sünden bewusst begangen. Ich habe ja alles gut und richtig gemacht, ich habe gut gearbeitet, ich habe keine Kugelschreiber und Bleistifte mitgenommen von der Arbeit, auch kein Blatt Papier. Ich war ehrlich, ich bin 50 km/h gefahren im Dorf und dann 80 plus 5 auf der Landstraße und so weiter. Und du bist dir vielleicht weniger Sünden bewusst, so im Laufe eines Tages. Aber das ist letztlich eine drastische Verkennung, wie sich das tatsächlich aus der Perspektive Gottes vorkommt. Wir verkennen oft, wie viel wir jeden Tag nicht aus diesem aktiven Glauben tun, entscheiden und letztlich auch handeln. Und das scheint irgendwie so tief drin in uns drin zu sein. Und das ist die gute Botschaft, überrascht Gott auch nicht. Er weiß, dass wir noch im Fleisch sind, dass die Sünde nach wie vor uns gefangen halten kann und dass wir ihr oft nachgeben. Aber er möchte, dass wir ein Herz haben, das bereit ist, diese Momente dieses praktischen Atheismus vor ihm zu bekennen. Und Gott wird das uns immer wieder in seiner überführenden Gnade offenbaren und zeigen. Und dass wir lernen, so zu leben als solche, die in ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden sind. In ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und ihr merkt, ich bin nach wie vor unter dem Eindruck dieses Seminars, das mich doch sehr in Bezug auf diese Punkte angesprochen hat. Wir können Gott in dem nicht enttäuschen. Das weiß Gott, dass wir Menschen sind und dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir seine Gnade brauchen und dass, je nachdem wie wir davor, vor unserer Bekehrung gelebt haben, dass das noch lange sich in unserem Leben nachziehen wird und dass wir oft wie selbstverständlich über unser Leben, über kleine Dinge, über größere Dinge entscheiden, wie wir das eben nun so tun. Aber da möchte Gott, dass wir das lernen einzugestehen und lernen an seiner Hand zu gehen. Lernen, dass wir unser Leben wirklich von Anfang an als von ihm abhängig sehen. Im Anfang Gott. Auch im Anfang oder am Anfang meines Lebens, am Anfang eines Morgens, am Anfang eines Abends. Gott. Das wollen wir lernen. Und deshalb ist eigentlich nichts für uns im guten Sinne demütigender, als die Existenz Gottes und seine Herrlichkeit anzuerkennen. Dieses im Anfang Gott, das weist uns in gewisser Hinsicht in unsere Schranken, beziehungsweise zeigt uns unsere Grenzen. Wir haben es mit einem zu tun, der ohne Grenzen ist, grenzenlos ist in jeder Hinsicht. Das haben wir am Anfang in diesen Worten aus dem Bekenntnis und aus dieser ausführlichen Bekenntnisformulierung motiviert vom Westminster-Bekenntnis gesehen. Er hat keine Grenzen. Er ist grenzenlos. Und das ist gut so. Aber wir sind Geschöpfe, wir sind die Kleinen, wir sind die Schwachen. Wir sind die, die ihn brauchen. Und wir sind das nicht nur, weil wir gefallen sind, sondern weil das von Gott so auch gewollt wurde, dass wir abhängige Geschöpfe sind, die ohne ihn letztlich nicht leben können. Und deshalb muss unsere Überzeugung die sein, dass wir, unser Wunsch mehr und mehr der sein, dass wir erkennen, mehr und mehr erkennen, wer Gott ist als dieser Schöpfer, als dieser Souverän, als der, der in jeder Hinsicht alles ist für uns. Und wer wir sind, Geschöpfe, abhängig, sehr begrenzt und voll in jeder Hinsicht abhängig von ihm. Das ist so deutlich. Seine Heiligkeit zeigt uns, wie unheilig wir sind. Seine Allmacht zeigt uns unsere Schwachheit. Seine Souveränität, dass er das tut, was er will, zeigt uns, wie wenig wir die Kontrolle über unser Leben, ja über die kleinsten Dinge unseres Lebens haben. Seine Allwissenheit verblüfft uns, weil es bei ihm keine Grenze des Wissens gibt, während wir uns um Erkenntnis und Einsicht sehr, sehr bemühen müssen. Seine unfassbare Liebe zeigt, wie oft lieblos wir sind. Seine Gnade zeigt uns, wie oft wir unversöhnlich sind und unbarmherzig sind. Und seine Geduld konfrontiert uns mit unserer Ungeduld schon in den nebensächlichsten Dingen unseres Lebens. Und seine Gerechtigkeit offenbart die ganze Hässlichkeit unserer Sünde. Deshalb gibt es nur ein Wort, die unsere Haltung zu ihm hin treffend beschreibt. Das ist das Wort Demut. Demut. Und Demut ist nicht irgendwie ein Konstrukt, sondern ist dieses Eingestehen und Anerkennen, dass ich der bin, der ich nun mal bin, aus der Perspektive Gottes, aber mich seiner Gnade und Güte anvertrauen darf. Und diese Demut, die sollte uns immer wieder zu Gott führen. Diese Demut zeigt uns, entspricht, ja, soll bei uns gefunden werden, wenn wir auch unsere Sünden bekennen, indem wir uns nicht mehr herausreden oder die Schuld auf alles andere schieben, sondern eingestehen, dass wir vor ihm schuldig geworden sind. Diese Demut lehrt uns, sein Gesetz zu schätzen. Diese Demut lehrt uns, geduldig und vergebend zu sein. Und vieles, vieles mehr. Letztlich macht uns diese Demut auch zu seinen Werkzeugen, die er einsetzen kann, um das von seiner Gnade in diese Welt zu bringen. Und deshalb ein Zitat noch: Du wirst nur dann ein wahres Bild von dir bekommen, wer du bist, wenn du dich im Lichte der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes siehst. Und deshalb stimme dein Herz täglich ein auf die Existenz und auf die Herrlichkeit Gottes. Paul Tripp schreibt in einer Broschüre: Ich möchte euch ermutigen, euer Herz jeden Morgen auf die Existenz und die überwältigende Herrlichkeit Gottes einzustimmen. Wir nehmen uns oft zu wenig Zeit während des Tages, um darüber nachzudenken. Und meistens reicht es für eine kurze Lesung und ein Gebet, wo wir so die dringendsten Anliegen des Tages vor Gott bringen. Aber wie wichtig wäre es, dass wir zum Beispiel dieses Betrachten und Staunen lernen, das David gehabt hat. Wir finden das im Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, heißt es dort. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott. Um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Betrachten und staunen. Nimm dir jeden Morgen kurze Momente, wo du vielleicht genau diesen Vers dir als Erinnerung vorliest, um dich wieder auszurichten auf ihn, der am Anfang dieses Tages auch da ist, Gott ist und der dich durch diesen Tag begleiten möchte. Du brauchst auch dieses Suchen und Findest. Du brauchst nicht nur Zeit, um deine Bibel einfach mal wie andachtsmäßig zu lesen, sondern auch, um sie zu studieren. Das ist ein großes Anliegen. Du musst sie wie auspacken, auseinandernehmen, immer wieder darüber nachdenken, wie es im Psalm 1 heißt, der darüber sinnt Tag und Nacht über das Gesetz des Herrn. Und wie sich das in deinem Leben auswirken soll, das mitzunehmen in den Alltag, dieses Suchen und Finden. Suche den Herrn der Herrlichkeit in den Seiten seines Wortes. Frage dich, wenn du etwas liest, was du über seinen Charakter, sein Wesen, seine Absichten und seine Herrlichkeit dort lernen kannst. Beginne jeden Tag damit, ihn in seiner Geschichte, in seinem Wort zu finden. Und dann lobe und bete an. Der ganze Zweck der Offenbarung Gottes in seinem Wort besteht ja letztlich darin, dass solche götzendienerische Herzen durch rettende, verwandelnde Gnade gerettet werden und zu Herzen werden, die sich der Anbetung Gottes hingeben. Sprich zu ihm im Lobpreis für das, was er ist und in Dankbarkeit für das, was er getan hat. Und besiege diese Götzen deines Herzens jeden Morgen mit der Anbetung desjenigen, der allein würdig ist, angebetet zu werden. Und stimme so dein Herz auf den Tag ein. Und dann folgt Übergabe und Ergebung. Übergib jeden Morgen ganz bewusst dein Herz und alles in deinem Leben an ihn. Gib ihm deine Persönlichkeit, deine Mentalität, deine Emotionalität, deine Spiritualität, deine Körperlichkeit, deine Sexualität, deine Beziehungen, dein Geld, Zeit, Energie, Hoffnung, Träume, Auto, Haus, Kleiderschrank, Besitz und alles andere, damit er es für sein Reich, zu seiner Herrlichkeit einsetzen und gebrauchen kann. Übergabe und Ergebung. Und dann prüfen Wege ab. Prüfe dich im Lichte der heiligen Herrlichkeit Gottes noch einmal. Wo ist dein Herz, wie es Mike uns gesagt hat, weggewandert? Von der Herrlichkeit hin zu vorübergehendem Vergnügen vielleicht, der eigenen Herrlichkeit, der vermeintlichen Herrlichkeit. In deinen Gedanken, wo du vielleicht dich wegbewegt hast, in deinen Gedanken, Wünschen und Worten, hinweg von einem Leben zu seiner Ehre und im Dienst seiner Berufung. Und dann bekenne und kehre um. Verbinde jeden Morgen das Opfer des Lobes mit dem Opfer der Buße und Umkehr. Beginne jeden Tag mit dem Bekenntnis deiner geistlichen Armut und Bedürftigkeit, um dann von ihm gesegnet zu werden. Und dieses Wort bekennen ist ein interessantes Wort in der Sprache der Bibel. Das Wort heißt eigentlich dasselbe Sprechen. Homologos. Und bekennen heißt nichts anderes, als dass ich zum gleichen Urteil über mich komme wie Gott und deshalb das gleiche ausspreche über mich, was Gott über mich ausspricht. Wenn ich Sünde bekenne, dann stimme ich mit dem überein, wie Gott über Sünde und auch über Sünde in meinem Leben denkt. Ein wichtiger Aspekt, der auch in der Kindererziehung wichtig ist. Generell wie in unserem Leben, auch in der Ehe. Und dann das Letzte, bleibt dran und gib niemals nach. Ich weiß nicht, ob es euch oft so geht wie mir, ich nehme mir dann viel vor. Aber am Ende verpufft es wieder. Und ich nehme mir das sogar vor im Gebet und sage, Herr, jetzt habe ich es vielleicht besser verstanden. Und deshalb diese Ermutigung und Ermahnung, bleib dran und gib niemals nach. Nimm dir vor, diese Ausrichtung deines Herzens in deinen morgendlichen Zeitplan fix einzubauen. Als wäre es ein Termin, den du unbedingt einhalten solltest. Und bitte dann um Gnade, dass Gott dich befähigt, auch auf Dauer das durchzuhalten. Lass nicht zu, dass du in deinem geistlichen Keller oder dass der voll ist von längst aufgegebenen geistlichen Verpflichtungen, wie quasi ungenutzte Fitnessgeräte, die oft dann vom Staub aufgegebener Vorsätze überdeckt sind. Sondern bitte ihn um seine Hilfe, damit die Ausrichtung deines Herzens auf Gottes Herrlichkeit zu einer dauerhaften, guten Gewohnheit in deinem Leben wird und bleibt. Im Anfang Gott, 1. Mose 1,1. Mein Anliegen und Gebet ist, dass wir über diese Tatsache und Wahrheit, dass am Anfang Gott ist und deshalb überall, in jedem Aspekt der Schöpfung und auch in unserem Leben das Wichtigste ist und bleibt, und dass wir lernen, uns dahingehend auszurichten. Dass das unser Leben mehr und mehr prägt, dass das unser Leben mehr und mehr bestimmt. Und dann auch zu erleben, wie Gott das segnet, wie Gott Gelingen gibt. Und wie immer mehr staunen über diese einzigartige Herrlichkeit Gottes, wie es sein Wort entfaltet und uns zeigt. Ich schließe mit Römer 11, Vers 33 bis 36. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind deine Gerichte und wie unaufspürbar deine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.